Open road for the world to explore. So open road. Spinning with the dancers around and around. You know there's something more. There's so much more.
Hallo, hallo, herzlich willkommen. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Ich freue mich, wenn ich auch eure Gesichter sehen darf. Und ansonsten, ja, lassen wir es einfach so, wie es ist. Hallo Melissa, schön, dass du da bist. Cool. Langsam zeigt man sich, das ist super. Ich weiß, das ist am Anfang noch ein bisschen ungewohnt. Hallo Patricia, schön, super. Nadja, hallo Kerstin, willkommen. Großartig, großartig. Ich glaube, eine fehlt noch, aber wir haben gesagt, wir fangen pünktlich an. Deswegen möchte ich gleich starten. Ich muss nur da noch den Bildschirm freischalten, wenn er mich lässt. Einen Moment noch. Könnt ihr mich gut hören?
Kommt ja.
Super, großartig. Das ist schon mal sehr gut. Dann werden wir da den Bildschirm freischalten. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das gut sehen? Gut. So. Ich muss nur da noch etwas, weil mein Drucker hat gestreikt und jetzt habe ich das alles da noch auf dem Handy. Aber muss ich nur zu helfen wissen. Also. Nochmal herzlich willkommen zum Wurzelwebinar. Ich bin die Alexandra Hatschi, ich bin Naturmentorin und Wildnistrainerin, Kräuterpädagogin Und ja, habe vor einiger Zeit, vor vielen Jahren, damit begonnen, mich mit dem Pflanzenvolk, beziehungsweise das Pflanzenvolk hat mich in seinen Bann gezogen und die Naturverbundenheit. Und jetzt seit gut über 11 Jahren gibt es den Spielraum Natur hier in Kärnten. Und auch heuer mache ich aufgrund der aktuellen Situation ein Webinar. Und versuche so kompakt und gut wie möglich in den 1,5 Stunden so viel Information, die du gut verdauen kannst, ich hoffe, das Du-Wort ist für euch okay, da hineinzupacken. Normalerweise ist es üblich, dass ich so ein Wurzelseminar über ein Wochenende mache, wo es wirklich, also sich ein Wochenende lang gut 3 bis 4 Tage nur um die Wurzeln dreht, von Erste Hilfe, Survival über Kochen, über Herstellung, unterschiedliche Herstellung von Salben, Tinkturen, Räucherwerk und so weiter und so fort. Auch eben die Survival-Situationen von Körbeflechten bis hin zu Shelter und Unterkunft bauen, wo wir auch die Wurzeln brauchen können. Also die Wurzeln sind sehr, sehr vielfältig und ich werde euch versuchen, da einen Einblick zu geben. Doch ich fange immer an, so wie wir immer anfangen in den Wildnisschulen, beziehungsweise so, wie es auch meine Routine ist und ich es gelernt habe, fange ich immer an mit einer Danksagung. Und so möchte ich heute ein großes, großes Danke aussprechen. Ein großes, großes Danke an unsere Mutter Erde, die all die Wurzeln in sich trägt. Diese Wurzeln, die sie nährt, damit dann all diese wunderbaren Pflanzen wachsen und gedeihen können, die uns nähren, die uns heilen und die uns Rohstoffe bieten, zu denen wir dann auch Möbeln draus machen können, aus denen wir eben Medizin machen können, köstliche Speisen essen dürfen. Die Mutter Erde, die uns auch diese Wurzeln gibt, uns verwurzelt, uns verbindet mit dem Pflanzenvolk, mit der Erde, mit all den Wesen, die uns diesen Boden, diesen nahrhaften Boden gibt, damit auch wir so gedeihen können. Wir kommen aus ihr und wir gehen wieder in sie zurück. Und dafür möchte ich ein großes Danke an die Erde aussprechen. Ein großes Danke an die Wasser, die all unsere Wurzeln nähren und reinigen. Ein großes Dank an die Feuer, die in uns brennen, die uns verbinden, die dazu beitragen, dass wir verdauen, dass wir brennen für etwas. Und ja, das auch unsere Wurzeln nährt und uns weiterbringt und dieses Feuer in uns entfacht und verbindet, sodass wir unsere Visionen leben können. Ein großes, großes Danke an die Steinleut, die in Form von Mineralien in den Wurzeln sind und auch in uns drinnen sind, in Knochen und Zähnen und Nägeln und in den Haaren. Die Steinleut sind wirklich überall verbreitet. Oft ganz unsichtbar und unmerklich. Und doch halten sie uns, sonst würden wir alle herumlaufen wie kleine Würmer. Genau. Ah, ja, einen großen Dank an die Winde, die die Samen weitertragen, die die Stimme weitertragen, weil sonst könnten wir einander gar nicht hören. Und auch dafür ein großes Danke. Und ein großes Danke an die Kraft, die uns alle verbindet. Und ein großes Danke an die Technik, die uns jetzt da ermöglicht, dass wir da hier überhaupt so zusammensitzen können, weil das ist auch nicht so selbstverständlich. Genau. So, dann schauen wir mal zu den Inhalten. Also ich habe euch ein, wie ich finde, muss ich mir selber auf die Schulter klopfen, ein ganz ein tolles Skript zusammengeschrieben, wo ihr erfahren werdet über das Wissen im Jahreskreis, was eine Survival-Pflanze ausmacht, über die Ernteethik, wie wir Wurzeln ernten können. Und ich habe dann 7 Wurzeln, die ich euch gerne ein bisschen näher vorstellen mag und Verarbeitungsformen. Dann gibt es noch 2 ganz spannende Geschichten, über 2000 Jahre alte Geschichten, falls ihr die nicht schon kennt, und zwar über den Teriak und das Malefizpulver. Kennt das schon wer von euch? Nein? Jawohl, super, das ist gut. Und dann zum Abschluss machen wir noch eine feine Meditation, eine Abschlussrunde. Genau. So, wie gesagt, ich muss da ein bisschen meinen Schummelzettel nehmen. Der schaut heute in Form eines Handys aus, ist auch recht spannend. Nur damit ich ja nichts verpasse, das ich hier halte. Genau, wir beginnen mit der Wurzel im Jahreskreis. Also das hat schon im Prinzip, hat es im Spätsommer schon begonnen und du hast es sicher schon jetzt auch gemerkt. Es ist einfach so, die Wurzeln ziehen, die Pflanzen ziehen ihre Kräfte zurück in die Wurzeln. Und so ist es dann auch, aber bei uns auch ein bisschen so, wir gehen dann später noch genauer darauf ein. Aber jetzt fallen die Blätter, die Blüten und die ganze Kraft sammelt sich jetzt in der Wurzel. Und es gibt halt ganz unterschiedliche Formen der Wurzeln. Und der Großteil beginnt, ist halt jetzt im Herbst. Aber es gibt auch Pflanzen, die das schon früher machen im Jahr. Und deshalb brauchen wir immer auch, das ist auch so ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, was du auch merken wirst dann in späterer Folge, es braucht immer eine gute Beziehung zu einer Pflanze, damit du sie gut kennenlernen kannst, beobachten kannst. Und das ist gerade beim Wurzelernten auch ganz, ganz wichtig, dass du die Pflanze wirklich gut kennst, weil eben die ganzen Kräfte zurückgezogen sind und dann oberirdisch ist oftmals nicht viel übrig und dann musst du trotzdem noch wissen, wo ist die Wurzel versteckt. Ja? Und das ist die Herausforderung, der wir uns da stellen. Ja, wo findest du jetzt Wurzeln? Das ist eben genauso wie immer üblich. Wenn du die Pflanze kennst, weißt du, wo sie wächst. Die Pflanzen, die wir häufig hier jetzt haben, die ich euch dann vorstellen werde, sind relativ leicht zu finden, entweder in einem, sage ich einmal, wilden Garten, ja, wie zum Beispiel die Nachtkerze, auch die wilde Karde oder der Grin, aber auch an Bachläufen, Schotterplätzen. Also ich habe hier Wurzeln hergenommen, die relativ einfach zu finden sein sollten. Meine Frage ist jetzt, wer kommt denn nicht aus Kärnten? Kerstin, magst du ganz kurz sagen, woher du kommst?
Ich komme aus Deutschland, aber ich wohne auf dem Land. Also bei mir gibt es das alles.
Alles klar, okay. Ja. Ja, wie gesagt, also man findet auch im Stadtbereich gut viele Wurzeln, aber man muss halt dann gut darauf auch achten mit dem Boden, weil die Wurzeln sind halt wirklich die Pflanzenteile, die ganz intensiv mit der Erde verbunden sind, die natürlich die Nährstoffe ganz besonders aufnehmen, aber nicht nur die Nährstoffe, sondern halt auch andere Stoffe, wie zum Beispiel eben diverse Dünge und Spritzmittel. Die einen nehmen es über die Blätter auf und die anderen speichern es dann noch in den Wurzeln. Und deshalb müssen wir da recht achtsam vorgehen. Genau, und das ist auch schon, dann, da kommen wir dann noch genauer drauf zu. Ja, Survival-Pflanze, wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier kleine Wurzelkörbchen gemacht. Das ist super, super spannend. Du kannst zum Beispiel aus Fichtenwurzeln super tolle Schnüre drehen. Ja, das kann ich dir jetzt leider nicht so zeigen. Da müsste man dann wirklich schon fast ein Wochenende miteinander machen. Oder ich kann es euch einmal zeigen und dann müsst ihr jetzt rausgehen. Und das kann man über einen längeren Zeitraum dann machen. So eine Idee ist am Wachsen. Mal schauen, wie wir das verbinden, dass man live vor Ort rausgehen, ich zeige euch etwas und online und ihr geht es dann live vor Ort raus, probiert es aus und dann kommen wir wieder zusammen. Das gibt es vielleicht im kommenden Jahr, da schauen wir mal. Genau, die Fichtenwurzel, du kannst eben, wie gesagt, auch daraus Körbchen machen. Ist ein sehr, sehr dankbares Material und unglaublich haltbar und ausdauernd. Aus der Wildnis-Schulenszene ist es oft so, dass es viele junge Menschen gibt oder auch ältere, die ein Jahr lang, das heißt ein Jahr lang in Nordamerika verbringen und dort Survival machen. Das heißt, sie gehen eigentlich im besten Fall nur mit einem Messer, wenn überhaupt, raus, ein Jahr lang und leben dann von dem, was die Natur ihnen bietet. Und das Erste, also es gibt die vier Grundregeln im Survival. Das ist Fire, Shelter, Water and Food. Also das Feuer, die Unterkunft, Wasser und Nahrung kommt eigentlich ganz am Schluss erst. Weil wir kommen am längsten ohne Nahrung aus. Was wir brauchen, ist Wärme. Und die schaffen wir uns entweder mit einem Feuer oder mit einem Shelter. Und da kommt die Fichtenwurzel super zum Einsatz, weil die uns hilft, zum Beispiel einen Shelter, eine Unterkunft zu bauen und es uns ermöglicht, Holzteile miteinander zu verbinden. Mit der kann man richtig feste Knoten machen und die halten, so laut Erfahrungsberichten, von diesen Year-Long-Teilnehmern bis zu einem Jahr locker durch. Also die werden nicht spröder, die werden vielleicht ein bisschen lockerer, je nach Feuchtigkeit, wie feucht sie waren beim Zusammenbinden. Genau. Du kannst aber auch, wer es gern einfach nur dekorativ zu Hause haben will, du kannst wunderschöne Kränze binden. Ich habe zum Beispiel einen. Soll ich den kurz holen? Dann habe ich. Bleibt so mal kurz dran. Dann hole ich den schnell. So, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Könnt ihr den sehen? Ja. Also der ist aus einer kleinen, fingerdicken Fichtenwurzel gedreht. Einfach nur zusammengedreht. Nicht zusammengebunden, ohne Hilfsmittel. Und das ist eine super Vorlage, den kannst du einfach so verwenden, den kannst du dann umwickeln, umwinden mit allen möglichen anderen Materialien. Und daraus einen Adventkranz zum Beispiel auch machen, einen schönen, aber auch so einen Jahreszeitenkranz, je nachdem, wonach dir gerade ist. Bitte, wenn ihr Fragen habt, unbedingt gerne, ja, also ich habe gern, wenn ihr Fragen stellt. Genau, was die Nahrung und die Medizin betrifft, das werdet ihr dann genauer erfahren in den 7 Pflanzen, die ich euch dann vorstelle. Die Wurzeln an sich sind im Prinzip die Survival-Nahrung, die beste Survival-Nahrung, was die Pflanzen betrifft. Weil wir haben einfach einen ziemlich hohen Kalorienbedarf und wir haben uns einmal ausgerechnet, wir müssten, um 1500 bis 2000 Kalorien abzudecken, circa 5 Kilo Blätter essen am Tag. Und das, also das sind wir nicht gewöhnt, erstens. Und zweitens, das ist doch relativ viel. Also ist es gut, wenn man da unter anderem neben den Nüssen und den ganzen Früchten eben auch diese Wurzeln haben. Und der Vorteil ist, die haben wir auch wirklich das ganze Jahr zur Verfügung, die Wurzeln. Es gibt Wurzeln, die kannst du auch im Winter ernten. Es ist halt mühsamer, wenn der Boden gefroren ist, logischerweise. Aber da gibt es Tricks, wie man das umgehen kann. Genau. Ein mir ganz, ganz wichtiger Punkt ist die Ernteethik und welche Hilfsmittel. Was heißt jetzt Ernteethik? Es geht einfach darum, dass wir wirklich achtsam Wurzeln ernten, dass wir einen achtsamen Zugang haben zu dem Platz. Und da komme ich eben wieder zurück auf den Punkt der Beziehung. Ich sehe, so wie es ich gelernt habe, ist es einfach so, wir haben ein Kamana-Training gemacht oder auch ein Naturmentoring, Wildnistraining. Und da geht es einmal darum, lerne deine Nachbarn kennen. Und das heißt, deine Nachbarn sind sowohl die Tiere als auch die Pflanzen vor deiner Haustür. Und dann geht es einfach darum, dass du die wirklich über den Jahreskreislauf beobachtest. Und ich habe mich zum Beispiel über ein Jahr lang aber mit der Schafgarbe auseinandergesetzt. Und das ist dann schon, also da kriegt man wirklich eine Beziehung, wenn das wirklich nur eine Pflanze ist an einem bestimmten Platz. Ja? Und ich lade dich ein, das auch wirklich einmal auszuprobieren, wenn du es nicht vielleicht sogar schon gemacht hast. Oder vielleicht kennst du das sogar aus deiner Kindheit oder so, wo du, ganz oft ist es so, dass das viele haben, dass sie einen Baum hatten, zu dem sie einen ganz besonderen Bezug haben. Wie ist das bei euch? Habt ihr da auch Bezug zu Pflanzen schon einmal gehabt oder erlebt?
Also nicht aus der Kindheit, aber zur Schafgarbe zum Beispiel habe ich eine total gute Beziehung und seit heuer auch zur Brennnessel. Also das ist so heuer meine Pflanzen ein bisschen, muss ich sagen.
Mag noch jemand was teilen? Diesbezüglich, Melissa?
Ja, also ich weiß, als Kind habe ich immer schon einen Bezug dazu gehabt, aber ich habe vor 2 Jahren auch eine Kräuterpädagogik-Ausbildung gemacht und seitdem bleibe ich gern sehr, sehr lange an einem Ort stehen und genau das finde ich total schön, lerne deinen Nachbarn kennen. Also ich habe da jetzt vor meinem Haus einen Holunderbaum oder Hundebusch und ich beobachte ihn und sitze neben ihm, schaue, wie fühlt sich die Rinde an und so. Also es ist wirklich total schön und man könnte Stunden verbringen. Also ja, es ist schön.
Genau, danke Melissa. Mag noch jemand was dazu sagen? Okay. Ja, wie gesagt, also ich möchte das gerne mitgeben und zwar beobachte eine Pflanze, die dich gerade vor deiner Haustür anspringt. Dazu brauchst du nicht unbedingt einen Garten zu haben. Also auch in der Großstadt und wenn es der Löwenzahn in einer kleinen Spalte ist, es ist unglaublich zu beobachten, also was wir da beobachten dürfen. Und es ist dann toll, weil unsere Nachbarin, unser Nachbar stellt dann seine oder ihre Nachbarn vor. Das heißt, welche anderen Pflanzen wohnen da daneben? Wie kommunizieren die miteinander? Dann auch, welche Insekten kommen denn zu ihr? Wen lockt sie denn an, die Pflanze? Wen mag sie gar nicht? Ja? Gibt es sogar Vögel, die diese Pflanze sehr gerne mögen? Ja, also sich mit einer Pflanze auseinandersetzen ist wirklich, wirklich spannend. Und es ist, wer dann auch noch ein Spurenlesen hineinkippen mag, das ist dann auch mega spannend. Es gibt dann ganz viele Tiere, die dann auf diesen Pflanzen oder rund um diese Pflanzen Spuren hinterlassen. Und du lernst dann sogar die Spuren eines Regenwurms zu lesen oder dass da sogar mal eine Ameise vorbeigekommen ist oder welche Raupe gerade an ihr geknabbert hat oder vielleicht sogar ein Reh sie ganz vertilgt hat. Auch das ist möglich. Also wie gesagt, da gibt es ganz, ganz schöne Geschichten, die dir eine einzige Pflanze erzählen kann. Und deshalb ist mir die Ernteethik so wichtig, weil der Großteil dieser Pflanzen, dessen Wurzeln du erntest, heißt auch den Tod der Wurzel. Es ist das Beenden seines Zyklus. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Und deshalb ist es auch gut, wenn du, wie soll ich sagen, also bei mir ist es so, ich gehe nicht mit der Absicht raus, dass ich jetzt das und das ernten möchte, sondern es kommt jetzt darauf an, habe ich einen Garten, dann gibt es ein bestimmtes Wurzelgemüse, das zu einer gewissen Zeit geerntet werden muss, weil sonst wird es faul. Ja, das ist draußen jetzt, also bei mir sind die Berge sehr nah, ist das zwar auch so, aber ich habe da Plätze, mit denen bin ich sehr verbunden und dann spüre ich einen Impuls und vielleicht kennst du das, du spürst einen Impuls, da würdest du jetzt gerne hingehen. Ja, bitte folg dem, wenn du die Zeit und den Raum dazu hast, nimm sie dir und schau, was passiert. Und plötzlich ist bei mir, fühlt sich das echt manchmal so an, als würde die so plötzlich mitten in den Weg hüpfen, die Pflanze, und sagen, so, hier bin ich, hol mich. Und dann stehe ich mal da und sage, Moment, ist das jetzt der Verstand, der mich täuscht, weil ich einfach die Pflanze so schön finde und mir denke, haha, die könnte ich jetzt gerade brauchen. Oder sage ich, okay, du bist jetzt da, wir zwei quatschen jetzt einmal miteinander. Dann stelle ich mich vor, sage, hallo, ich bin die Alexandra. Schön, dass ich dich kennenlernen darf. Manchmal weiß ich nicht einmal, was das für eine Pflanze ist. Dann werde ich sie nicht gleich ernten, sondern werde ich sie erst einmal kennenlernen. Und in weiterer Folge spüre ich dann hinein, was tut die Pflanze mit mir? Wie tun wir miteinander? Dann recherchiere ich, hat diese Pflanze, könnte das diese, oder ich zeichne sie noch vor Ort oder ich nehme sie mir im Gedächtnis mit, zeichne sie und versuche sie zu bestimmen. Und dann meine ganzen Wahrnehmungen schreibe ich mir auch auf, das nennt man dann Journaling. Das heißt, wir lernen damit unsere Sinne zu aktivieren, achtsam umzugehen, diese Erfahrung nach Hause zu tragen, zu dokumentieren und danach dann die Pflanze zu bestimmen. Das ist super, super spannend, weil das brennt sich richtig ein. Klingt anfangs unglaublich aufwendig, ist es auch, weil wir es nicht gewohnt sind. Ja? Wenn wir es dann einmal gewöhnt sind und der Forschergeist auch noch, also das mit Freude gemacht wird, ja, dann schaut das Ganze schon wieder ganz anders aus. Und es ist ja alles kein Muss, sondern du darfst es ja in deinem Zeitraum machen. Und dann kannst du auch vergleichen. Hast du dieselbe Wahrnehmung, wie es denn zum Beispiel, wie der Wirkungsraum der Pflanze beschrieben ist? Zum Beispiel sitzt du bei der Pflanze, du hast dich vorgestellt, hast dich verbunden und spürst auf einmal so, das ist im Magen. Ja, und dann kommst du nach Hause und schaust dir das an, ah cool, die wirkt auf den Magen, auf deine Magensäfte zum Beispiel. oder die Haut fängt plötzlich zu jucken. Ah, okay, das könnte hautreizend sein. Gibt es alle möglichen Dinge, kann man gut abgleichen. Und deshalb finde ich es immer schön, so kannst du die Intuition mit dem wissenschaftlichen Wissen verbinden, was ich sehr wichtig finde und sehr schön finde. Und das ergibt dem Ganzen dann so, nimmt von beiden Seiten etwas, diese rein wissenschaftlichen Gläubigkeit, aber auch diese rein spirituellen Gläubigkeit. So gibt es dem Ganzen ein schönes, rundes Bild, wie ich persönlich finde. Eines seid ihr auch bewusst, du öffnest den Boden, du verletzt die Erde, wenn du die Pflanze erntest. Das heißt jetzt aber bitte nicht, dass du jetzt jedes Mal ein schlechtes Gewissen haben musst, sondern einfach es achtsam machen sollst, okay? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Hilfsmittel zum Ernten einer Wurzel. Wir gehen, das möchte ich auch noch sagen, wir gehen ganz oft raus, um etwas von der Erde zu nehmen. Im indigenen Weltbild, beziehungsweise im nativen Weltbild, ist es so einmal gewesen, oder das Idealbild, weil es ist auch nicht immer so, aber das Idealbild und das, worauf wir auch hinsteuern, ist, dass wir nicht nur nehmen, sondern wir haben auch etwas zu geben. Das heißt, wir gehen nicht raus, um jetzt einfach nur was rauszunehmen, ohne Danke zu sagen, also wenigstens ein Danke können wir dann sagen. Und mit der Achtsamkeit und auch mit der Einstellung, dass wir vielleicht den Platz dann ein Stückchen weit besser zurücklassen, geben wir schon ganz viel wieder zurück. Soweit verständlich? Okay. Jetzt kann man unterschiedliche Hilfsmittel nehmen. Es gibt Menschen, die nehmen einen Spaten. Der Spaten hat den Nachteil, dass er sehr die Wurzeln verletzen kann und dass du eigentlich teilweise auch sehr große Erdteile öffnest. Manche nehmen traditionell ein Krickerl, also so ein kleines Geweih, und andere machen sich Grabstöcke, so wie du hier auf dem Foto sehen kannst. Ich finde den Grabstock mega genial, muss ich sagen, weil kannst du dir immer einen machen, wenn du ein Messer mit hast. Die Anleitung dazu steht dann im Skript, wie das genau funktioniert. Und was du brauchst, ist ein etwas härteres Holz, kein morsches logischerweise, aber das zerbröselt dir unter deinen Händen oder beim Einstechen in die Erde. Und etwas härter, damit du auch wirklich gut in die Erde stechen kannst und dann wirklich achtsam spüren kannst, okay, wo geht die Wurzel jetzt weiter? Weil gerne ist es so, dass du, wir haben zwar viele Pfahlwurzeln, das sind die, die wir gerne essen, die Pfahlwurzeln, aber es gibt halt dann auch immer wieder Seitenarme und dass man die dann mit ausheben kann. Und das ist das Feine dran, du hast auch eine gute Hebelwirkung. Am besten nimmst du so einen Stab, der in etwa Unterarm lang ist. Ja? Genau. Und dann gibt es noch andere, die nehmen einen kleinen Kupferspaten. Der Kupferspaten geht wirklich in die Erde wie Butter. Also der geht ganz sanft hinein und weich. Ist empfohlen bei sehr tiefen Wurzeln. Ich grabe jetzt nicht so viele Wurzeln, dass ich jetzt unbedingt einen Spaten bräuchte, der den Prozess beschleunigen würde. Ich mag es gern langsam, sage ich ganz ehrlich. Für mich ist langsam das neue schnell seit ein paar Jahren. Das heißt, ich setze mich hin, ich nehme mir die Zeit, ich verbinde mich mit der Pflanze. Es gibt die Möglichkeiten dann auch so, sich zu versuchen zu verbinden mit der Pflanze, dass du eventuell sogar siehst, wie die Pflanze unter der Erde wächst. Ja? Du kannst sie fragen, du kannst dich hinsetzen und sie fragen, ja? Wie wachsen deine Wurzeln, worauf muss ich achten? Auch diese Möglichkeit gibt es. Und du wirst es dann sehen beim Graben, ob es dann auch wirklich so stimmt. So, brauche ich noch kurz einen Schluck zum Trinken. Habt ihr Fragen? Okay. Also ihr seht, das ist, also das Graben an sich, ich sage es gleich, Wurzelgraben dauert. Es war für mich die beste Geduldsübung. Ich habe mir gedacht, ach, zwei, dreimal reinsteckt, angerissen, geht schon. Da geht nicht viel. Also ich habe dann wirklich gemerkt, Ich brauchte Geduld, ich muss mich wirklich geduldig da vorsichtig vorarbeiten. Und ja, aber es zahlt sich aus. Es zahlt sich echt aus. Guten Wurzeln vorgestellt. Aber jetzt brauche ich meinen Dschungelviertel. Da seht ihr ein Foto von meinem Kurs. Da war es so, dass wir auf einem Grundstück die Wurzeln graben durften. Und das sind alles Wildwurzeln. Also wir haben da den Krähen, die Karde, die Nachtkerze und so weiter und so fort. Und wir fangen jetzt an mit der Nachtkerze. So. Ich finde die Nachtkerze einfach eine absolut wunderhübsche, schöne Pflanze. Sie beglückt mich schon im Sommer. Ich sage es gleich, ich habe sehr subjektiv auch das Skript für euch geschrieben und einfach meine eigenen Erfahrungen reingeschrieben, um dich auch einzuladen, ja, sie übers ganze Jahr zu betrachten. Und so ist es einfach super, super schön. Hast du schon einmal beobachtet, wenn die Nachtkerze zur Dämmerung erblüht? Habt ihr das schon einmal beobachtet? Es ist so cool. Es zahlt sich echt aus und es dauert nicht lange. Also so im Spätsommer, Sommer einmal zu beobachten und vor den Pflanzen zu stehen. Ich habe meine Nachbarin, wir haben heuer eine wunderschöne Nachtkerze gehabt, die hat ausgeschaut wie ein Christbaum. Und da war da wirklich so rundherum, also wirklich so buschig. Und das war eine und die hat eine Wurzel gehabt. Das war ein Wurzelstock, unglaublich, also mega schön. Ich habe meine Nachbarin, die ist recht neugierig, die unter mir wohnt. Und ich sage, was machst du da? Ich sage, komm, komm, ich zeig dir das. Und schau mal, ich zeige dir jetzt, wie diese Blüte aufgeht. Ja. Und dann hat sie wirklich gesehen, wie sich so langsam ein Blatt entfaltet, das zweite. Und dann macht es auf einmal Puff und die Pflanze und die Blüte ist offen. Ja. Und sie ist dort gestanden, über 60 Jahre alt, wie ein kleines Kind und hat gejubelt. Er hat gejubelt. Oh, ist das schön. Noch eine. Und dann ist noch eine aufgegangen. Und so sind wir dann eine halbe Stunde da gestanden, bis finster war. Und die Blüten für den heutigen Tag aufgegangen sind. Und die blühen halt nur einen Tag lang oder einen Abend, Nacht lang. Und dann verwelken sie. Genau. Die Nachtkerze hat auch den Namen Schinkwurz, weil diese Wurzel sich nämlich dann beim Kochen rosa verfärbt. Wie ein Schwenkerle. Deswegen auch Schinkwurz oder wieder Schinken halt. Du findest sie an Böschungen, man findet sie eben, wie gesagt, in wilden Gärten. Auf Schuttplätzen findest du sie auch. Und was mir total gefällt, und deshalb lasse ich sie auch gerne über den Winter stehen, ist, dass die Samen werden gern von den Vögeln gefressen, von den Singvögeln, die gerne sie immer rein mögen. Genau. Die Schinkwurz ist super für Eintöpfe. Also ich stehe auf Eintöpfe im Herbst und im Winter. Erstens einmal, weil man einfach alles fein zusammenschnippeln kann und du kannst sie halt eben damit reinkochen. Sie ist auch sehr ausgiebig und sie beinhaltet viel Stärke, Eiweiße und Mineralstoffe. Und sie ist sogar von den nordamerikanischen Ureinwohnern genutzt worden früher. Du kannst sie auch roh im Salat essen oder in der Pfanne gebraten, oder du kannst sogar einen Brotaufstrich machen mit ihr, indem du sie zermalst, vermischst. Wie gesagt, mein persönlicher Favorit ist definitiv der Eintopf. Genau. Dann haben wir den wilden Krähen. Der Krähen ist uns, glaube ich, allen bekannt, vor allem in Kärnten eine sehr beliebte Wurzel zu Ostern, kommt zum Osterschinken dazu, aber ich finde den Krähen einfach, also der entfaltet ganz definitiv schnell seine Wirkung schon in der Verarbeitung, wenn du den einmal geerntet hast und dann anfängst zu raspeln, dann wird das Immunsystem so richtig aktiviert und du wirst durchgeputzt, weil da tränen die Augen, da rinnt die Nase und der Reinigungsprozess beginnt. Und der Krähen ist auch an Bachläufen zu finden, der wilde Krähen auch an Ackern teilweise. Wie gesagt, immer darauf achten, ob das nicht so gespritzte Plätze sind. Gell? Ist eine sehr, sehr tiefreichende Wurzel. Aber relativ einfach zu ernten, weil es eine dicke Pfahlwurzel ist, die nicht so stark verästelt ist. Den Krähen erkennst du an diesen langen Blättern, die so unregelmäßig gezähnt sind und sind auch jetzt noch im vertrockneten Zustand zu erkennen. Wenn sie dann einmal so richtig in den Boden welken, dann wird es schon schwieriger. Deswegen, wie gesagt, ist es gut, wenn du vorher die Plätze weißt, weil ein Krähen wächst selten allein. Ab und an ist er auch auf dem einen oder anderen Komposthaufen zu finden. Und wenn du dir nicht sicher bist, kannst du die Blätter zerreiben und im besten Fall riechen die sogar noch ein bisschen cremig. Genau. So, was macht den scharf? Das sind die Senfölglykoside. Und zwar sind das das ist ein natürliches Abwehrmittel gegen sämtliche Fressfeinde. Also jedes scharfe Mittel soll verhindern eben, dass Schnecke und Kuh ihn nicht fressen. Es gibt aber trotzdem genug, die ihn gerne mögen. Ich mag auch gern scharf, bin auch ein Fressfeind. Also die Krähenwurz ist reich an Vitamin C, an Zink, an Mangan, Kalium und, ganz spannend, hat auch ganz viel Eisen. Du kannst den roh zu Salaten essen, kannst ihn in Aufstrichen natürlich verwenden. Also wenn ich meine Krähenzeit habe, dann gibt es ihn in der Früh am Käsebrot und dann gibt es ihn noch zur Eierspeis und dann gibt es ihn noch ins Gulasch und am Abend dann vielleicht auch noch irgendwo. Also man kann auch eine Tinktur daraus machen, eine Urtinktur. Damit werde ich auch einmal ein extra Webinar machen zu den Urtinkturen. Die legen mir sehr am Herzen. Eine Urtinktur wird immer aus frischen Pflanzenteilen gemacht. Ja? Und das heißt, du nimmst jetzt so circa ein 1 cm langes Wurzelstück, das schneidest du in kleine Teile und gibst das in einen mindestens 50-prozentigen Alkohol, wenn nicht sogar 80-prozentigen Alkohol und lässt es mindestens einen Mond lang, von da an, wo du es halt geerntet hast, bis dahin, da kommen wir dann noch dazu, Mond, Stichwort, genau, bis dahin, wo, also einen Mondzyklus lang mindestens lässt du es drin. Ich bin so eine, ich lasse prinzipiell die Wurzelteile oder die Pflanzenteile in den Urtinkturen drinnen. Erstens schaut es schön aus, dieser Pflanzengeist ist immer drinnen. Und zweitens einmal hast du dann auch die Möglichkeit, das immer extra abzufüllen. Also das obliegt an dir, ob du es nach einem Mond lang abfüllst oder ob du es länger drinnen lässt. Gibt es Fragen dazu? Gerne, Kerstin, bitte.
Wann erntest du ihn am besten? Also ich weiß ja, dass man ihn immer in Monaten mit R erntet. Welcher ist denn am besten davon?
Genau. Also die Monate mit R sind es, genau, sagt man. Und zu abnehmendem Mond. Zu abnehmendem Mond deshalb, weil die Säfte in die Erde gehen. Das ist so Ebbe. Zu abnehmenden Mond. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, bei mir ist es so, dass ich dann ernte, wenn mich die Pflanze ruft. Ja? Und mich rufen nicht jeden Tag die Pflanzen und sagen, ernte mich, ernte mich. Also ich habe schon andere Sachen auch noch zu tun. Und es ist bei mir, also ich mache es auch so Einzelsitzungen und so und ich bin verbunden. Und ich mache täglich meine Routinen, wo ich frage, was ist heute zu tun? Und bitte eben darum, also bei mir ist es halt so, ich habe mein Gebet in der Früh, wo ich ganz bewusst, auch nicht jeden Tag, ja, aber so gut wie möglich, mich ganz bewusst verbinde und sage, sag mir, was ist zu tun? Was braucht es heute? Lass mich gut im Dienst sein. Und demnach passiert es eben dann, dass ich, dann ruft mich am Berg und plötzlich steht da am Berg eben diese Pflanze und sagt, ernte mich. Und ich weiß eigentlich noch gar nicht, warum. Und das war jetzt auch vor kurzem so. Ich hatte, auf einmal haben mich 2 Tage lang die Engelwurz hat mich gerufen. Und ich musste aber immer an einen bestimmten Platz am Berg gehen. Und eigentlich habe ich gedacht, oh, nicht schon wieder darauf, aber okay. Und dann bin ich halt wieder darauf und die Pflanzen waren leicht zu graben. Ich habe die Lieder gesungen, ich habe mich bedankt, ich habe den Platz wieder, ich tue sogar dann wieder Laub drüber und alles, sodass man wirklich das Gefühl hat, da war niemand mehr, wo mich die Leute schon fragen, warum tust du das, die Spuren verdecken, hast du Paranoia oder was? Nein, ich möchte nur einfach den Platz gut hinterlassen. Und ja, und man muss auch nicht jeden dazu ermutigen, vielleicht die Wurzeln zu ernten, weil vielleicht sind nicht alle so achtsam. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls war es dann so, dass ich einen Anruf bekommen habe von einer älteren Dame, die gesagt hat, ah, sie braucht ganz dringend eine Räucherung. Sie fühlt sich gerade so unsicher und sie braucht Geborgenheit und so weiter und so fort. Und ich habe gewusst, okay, die Engelwurz ist das, was sie braucht. Und da waren schon, diese Teile waren auch schon gut getrocknet. Also die ließen sich schnell trocknen, waren sehr feine Teile. Weil normalerweise, wenn du die ganze Wurzel nimmst, dann lässt du sie mindestens ein Jahr trocknen. Das kommt beim Räuchern. Aber das ist jetzt zum Beispiel, also wie gesagt, wann ernte ich die Pflanze? Ich ernte sie, wenn mich die Pflanze ruft. Und da schaue ich dann nicht auf die Tageszeit, nicht auf den Mond. Ja? Aber wie gesagt, mach es bitte nach deinem Gewissen und Ermessen. Und es gibt Empfehlungen und nach denen kannst du dich richten. Okay? Noch Fragen? Bitte gerne. Keine. Okay. So. Ja, die Einnahme bei den Tinkturen an sich ist empfohlen 10 bis 20 Tropfen, circa 2 bis 3 Mal am Tag. Ich rate dir, lern dich auch selber kennen, fang mit weniger an. Es gibt Tropfen von Pflanzen, also die Kardentinktur zum Beispiel, wenn ich da 20 Tropfen genommen habe, also mir war das zu stark. Aber das muss jeder für sich selber bestimmen. Und das ist so, wie jede Arznei wirkt sie auf jeden Menschen unterschiedlich. Ja? Und bitte halt auch immer zu beachten, ist es ein Korbblüter, verträgst du Korbblütler und so weiter und so fort. Also das einfach bitte in Eigenverantwortung herauszufinden, was du verträgst und was nicht. Okay? So, der Beinwell. Falls ihr was schreibt, das kann ich jetzt gerade nicht lesen. Also ihr könnt mir gerne Fragen stellen, gell? Nur falls ihr was schreibt, das kann ich leider nicht lesen. So, der Beinwell. Sagt er euch was? Geht so. Gut. Teils. Also der Beinwell, das ist so für mich eine der Meisterpflanzen, nenne ich sie. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Überlebenspflanze. Fängt schon an damit, dass man die Blätter zum Beispiel, also Beinwell, Cordon Bleu, absolutes Sommerhighlight, schwerst zu empfehlen. Kannst du vegan, kannst du mit Fleisch, mit Wurst machen, kannst du so machen, wie du es gern möchtest. Verwendest die Blätter, befüllst sie. Wenn du es mit Fleisch machen willst, dann mit Käse und mit Schinken, panierst sie und frittierst sie raus. Köstlich. Du kannst die Beinwellblätter aber auch gern mit veganem Käse nehmen. Schmeckt super, super gut. Und nur mit Mehl auch. Und also es gibt da wirklich ganz, ganz tolle Varianten und Optionen und super lecker, lecker. Kann ich nur sehr empfehlen. Den Beinwell erkennst du gut, also der hat große, raue Blätter, ist auch ein Raublattgewächs und zieht im Sommer die Hummeln an, hat wunderschöne Blüten, lila, gibt es unterschiedliche Arten, es gibt auch einen gelbblühenden Beinwell, das ist eine andere Art, den gibt es bei uns recht verbreitet, da ist so eine kleinere Art, der russische Beinwell. Ja, und die Wurzeln bzw. die Blätter sind wirklich ein ganz, ganz tolles Heilmittel für alle Gelenks- und Knochengeschichten. Wurde sogar in der Charité in Berlin erforscht, jahrelang, und wird auch da jetzt immer noch angewendet. Also wirklich im Krankenhaus bei älteren Menschen, was Knochenbrüche und schlecht heilende Gewebegeschichten betrifft, werden die Blätter und die Wurzeln zu Breien vermahlen und dann in Form von Umschlägen aufgetragen und sind super, super hilfreich. Ich mache gerne Beinwellsalben, mache ich aber auch nicht viele. Ich mache vielleicht maximal 4, 5 Stück im Jahr, so ein Glasel. Und das ist dann so meine Zaubersalbe. Ich habe Bei mir ist es meistens so, dass die Leute ein bisschen traurig sind, weil ich schreibe nie die Rezepte auf, und das, weil das halt alles intuitiv passiert. Und dann sage ich, oh, die war so super, die Salbe. Ich sage, ja, die war für dieses Jahr, nächstes Jahr ist die anders. da kommt Unterschiedliches hinein. Ich habe vor einem Jahr habe ich sie gemacht mit Glycerin, weil das einfach dann noch besser in die Haut reingeht. Habe Glycerin noch dazu getan, habe CBD-Blüten hineingetan und Salomonsiegel noch dazu, Salomonsiegelwurzel und Rotöl, also Johanniskrautöl. Und das war schon eine spezielle Salbe. Also die hat wirklich sehr gute Wirkung geleistet. Fragt mich bitte nicht, in welchen Verhältnissen. Wie gesagt, bei mir passiert das alles intuitiv. Ich bin auch nicht der Mensch, der jetzt nach Rezept irgendwas verkauft. Das darf jede für sich. Mir geht ganz viel, dass du selbst erfährst, dich ausprobierst und für dich deine Heilmittel und für deine Liebsten findest. Okay? Ja. Die Wurzeln sind nicht leicht zu graben. Da brauchst du wirklich Geduld, weil sie sind auch gut verzweigt, sie gehen tief und sie sind schwarz und sie wachsen noch dazu in lehmigen Böden. Also da gilt es sich, ganz wichtiges Grabemittel auch, deine Hände. Ja? Ich rate dir, falls du gerne lange Fingernägel hast oder künstliche Fingernägel, gib sie weg, das tut weh. oder verwende Handschuhe, nur da kommst du nicht so gut ran. Es geht nämlich darum, wenn du wirklich in Verbindung mit der Pflanze sein willst und dich da reingraben, und dann brauchst du auch irgendwann einmal früher oder später deine Hände. Also meine Kombination ist Grabstock und Hände und die geht richtig, richtig gut. Meistens ist der Grabstock dann irgendwann mal weg, weil ich doch mit den Händen weitermache. Und diese schwarze Wurzel, sie schmeckt auch der Schwarzwurzel ähnlich. Und worauf du gut achten musst, ist gerade bei lehmigen Böden, dass es vorher nicht gefroren hat. Weil sonst kommt es da schwer rein. Also wenn es da Tage vorher gefroren hat, aber dann da Tage später warm ist, heißt es nicht, dass da drunter nicht noch gefroren ist. Also das muss man gut beachten. Und vor allem sind auch die Wirkstoffe nicht immer die gleichen. Bei der Krähenwurzel zum Beispiel, die hält bis minus 4 Grad aus. Alle anderen Wurzeln würde ich im gefrorenen Boden einfach nicht mehr ernten. Es gibt Menschen, die das machen. Ich tue mir das nicht an, sage ich ehrlich gesagt. Und ich weiß auch nicht wirklich, ob das Sinn macht. Genau. Da jetzt mir zwischendurch mal was trinken. So. Ich schaue nur nach, ob ich alles habe. Genau, der Geschmack erinnert stark an die Schwarzwurzel. Und du kannst es auch ähnlich verarbeiten. Das heißt, ein wenig schälen, dann ein paar Minuten blanchieren, solange bis sie bissfest sind. Was auch wichtig ist, ist, da muss ich da richtig der Ordnung halber informieren, dass diese Wurzel Pyrrolizinalkaloide, ich bin mit den Inhaltsstoffen, auf jeden Fall solche Alkaloide beinhaltet, die bei großer Menge leberschädigend sein können. Jetzt muss man aber allerdings dazu sagen, wie bei allen wissenschaftlichen Studien werden da sehr große Mengen verwendet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du 5 Kilo Wurzeln auf einmal an einem Tag essen wirst. Aber es ist einfach darauf hinzuweisen. Und was du schon wissen solltest, ist bei allen Pflanzen, das merkst auch über den Jahreskreis, du wirst nicht 3 Wochen lang jeden Tag eine Pflanze essen. Ja? Immer dieselbe. Sollte das doch der Fall sein, dann solltest du nach 3 Wochen mindestens 1 Woche Pause machen. Das ist auch in der Pflanzenmedizin so, dass wenn du zum Beispiel eine Tinktur einnimmst oder eine Teekur machst, dass du nach mindestens 21 Tagen eine einwöchige Pause machst. Okay. So, das war das. Dann haben wir noch einen Freund, den wir sicher alle kennen, das ist der Löwenzahn. Bei dem freut sich die Leber. Weil das ist der lieber Freund. Also blutreinigend einfach, hat viele, viele Bitterstoffe. Und meine Kinder können den Satz schon nicht mehr hören. Die sind heute schon erwachsen, aber ich brauche nur sagen Bitterstoffe. Und sie sagen, ja, ja, sind gesund. Genau, Bitterstoffe sind gesund. Mittlerweile essen sie auch gern den Röhrlsalat, so wird er hier bei uns genannt. Also die Platteln einfach stechen. Und die Wurzeln kannst du dann eben auch zum Muckefuck-Kaffee verarbeiten. Gemeinsam mit der Wegwarte ist das auch ganz eine gesunde Alternative. Schmeckt natürlich nicht so wie ein guter Kaffee. Da braucht man nicht diskutieren, aber es ist eine feine Alternative. Und es ist nicht so aufwendig, wie ein Eichelkaffee zu machen, weil ein Eichelkaffee zu machen ist sehr aufwendig. Und so brauchst du nur die Wurzeln zu ernten, klein zu schneiden, zu mahlen, zu rösten und hast dann im Prinzip schon einen Kaffee, den du aufgießen kannst. Die Wurzeln vom Löwenzahn enthalten viel Vitamin A und B, sind reichlich an Vitaminen und an Mineralien, wie zum Beispiel Calcium und Kalium und sogar Natrium. Und eben, wie gesagt, der hohe Gehalt an den Bitterstoffen, der hilft uns bei der Verdauung. Und auch in Italien ist es noch immer so üblich, dass eigentlich vor dem Essen ein Salat gegessen wird, um eben die Verdauung schon anzuregen. Und den Gallenfluss regt es auch an. Was spannend ist, ist, dass der Inulingehalt erhöht ist im Winter. Und das begünstigt die Vermehrung der positiv wirkenden Darmbakterien. Und das steigert wieder unser Immunsystem und ermöglicht uns auch eine bessere Aufnahme der Mineralien. Alle Pflanzen, von denen ich hier erzähle, wirken antibakteriell und antimikrobiell. Also sie unterstützen einfach unser Immunsystem. Und das ist auch sehr spannend, wie ich finde, der Großteil der Pflanzen beinhaltet Bitterstoffe oder hat eben diese Stoffe, die irgendwie mit dem Darm, unseren Darm begünstigen, unsere Darmtätigkeit begünstigen, sagen wir es mal so. Genau, das war. Du kannst auch eine Tinktur aus den Löwenzahnwurzeln machen, wieder dasselbe Rezept, Urtinktur mit den frischen Pflanzen teilen, empfehle ich immer, Urtinkturen herzustellen, also immer mit frischen Pflanzen teilen. Und das kann dir dann bei Verdauungsproblemen helfen. Und wird auch gerne in der Frühlingskur angewendet. Ja. Dann haben wir noch eine ganz, ganz tolle Pflanze. Wir sind jetzt bei der Nummer 5. Das ist die Nelkenwurz. Ich nenne sie auch die Bauch- und Zahnwehwurz. Also die hat mir eine Woche Wildniscamp gerettet, weil ich bin dorthin gekommen. Ich hatte dann leider furchtbare Diarrhoe und eine Freundin von mir hat gesagt, komm mit. Und dann hat sie mir so eine kleine, völlig unscheinbare Pflanze gezeigt und gesagt, grab von der die Wurzeln. Und ich so, okay. Und ich habe mir erwartet, ja, das sind jetzt die Riesenwurzeln da drinnen. Und das sind super feine Härchen, ganz zarte Wurzeln mit einer Wirkung, das kannst du dir nicht vorstellen. Also unglaublich. Die habe ich dann ausgegraben, habe sie gereinigt, dann habe ich dran gerieben. Und ich sage es euch, dieser Duft nach Teenelken, unglaublich. Also wenn du diese Wurzel erntest und sie dann leicht aufreibst und sie riecht nicht nach Teenelken, dann ist es definitiv keine Nelkwurz. Die Nelkwurz riecht richtig, richtig gut nach Teenelken. Und es ist wirklich spannend. Ich habe dann ein Jahr Menschen begleitet. Wir haben so Pflanzentracking gemacht. Da waren wir auf Spurensuche. Wir haben Pflanzen überall besucht, auch in den jeweiligen Gärten. Und dann waren wir bei Freunden und haben dort gesehen, ach, dort wächst unglaublich viel Nelkwurz. Und dann war noch eine andere Teilnehmerin da und die hat dann gesagt, na, bei mir wächst keine Nelkwurz, da ist gar nichts. Gell? Mal, darf ich mir bitte eine mitnehmen? Und dann hat sie sich die mitgenommen, fährt nach Hause in ihren Garten, sucht sich ein Plätzchen, weil sie gedacht hat, no, das ist ein schönes Plätzchen, da könnte es der Nelkwurz gefallen, setzt an und schaut, Der Platz war voll mit Nelkwurz. Also sie hat einfach nicht gewusst, wo die Nelkwurz wächst. Und auf einmal hat sie gesehen, ich habe überall Nelkenwurz und ich wusste es nicht. Ja. Und dann hat sie halt diese eine Pflanze noch dazu gesetzt, hat sich bedankt. Und also Nelkenwurz ist wirklich überall zu finden, hat wunderschöne kleine gelbe Blüten, wächst gern unter Sträuchern, wächst auch gern auf Forstwegen. Und wichtig ist, dass du sie gut reinigst, abklopfst, am besten ein bisschen antrocknen lassen, gut reinigen, weil sonst knirscht es richtig zwischen den Zähnen. Und du kannst dann einen guten Teesud machen, den du richtig gut 10 bis 20 Minuten ziehen lässt. Und das ist wirklich, also für meinen Magen und meinen Bauch war das das Heilmittel schlechthin. Ganz, ganz großes Kino, muss ich sagen, hat die Nelkwurz, diese zarte Pflanze, die ich vorher nicht kannte, mir da geliefert. Genau, sie soll angeblich auch bei Zahnschmerzen wirken. Und das Tolle, darauf komme ich noch, sie ist das Basiskraut in diesem Zauber-Malefiz-Pulver, zu dem wir dann später kommen. Also ein ganz, ganz großes Schutzkraut. Dazu kommen wir dann später noch. Dann haben wir die große Klette. Kommt sie noch mit? Geht's noch? Okay, findet ihr es noch spannend oder ist schon einschläfernd?
Ja, ich hätte eine Frage.
Ja, gern, bitte.
Und zwar, wie reinigst du am besten dann so feine Wurzeln? Also mit was?
Ich habe sie einfach mit Wasser gereinigt. Also dadurch, dass diese Wurzeln eh in den Tee reinkommen, habe ich sie in dem Fall einfach mit lauwarmem Wasser gereinigt, weil das oft ein lehmiger, klebriger Boden auch ist, gell? Und dann einfach sanft reinigen. Ein bisschen abklopfen und dann sanft reinigen. Ein bisschen einwecken sogar sanft und das geht gut. Lässt sich gut reinigen. Noch Fragen? Nein. Okay. Dann haben wir die große Klette. Das ist für, sagen wir mal, in der Survival-Szene die Survival-Pflanze Nummer 1. Warum? Weil sie de facto überall zu finden ist. Eine sehr dankbare Pflanze. Und für jeden, glaube ich, leicht zu erkennen. Gibt es jemanden von euch, der die große Klette nicht kennt? Dann bitte gerne sagen. Gell? Also, wie gesagt, da gibt's, wir kennen es vielleicht aus der Kindheit, wir haben uns alle gegenseitig damit genervt, mit den Klettenteilen uns beworfen und dann irgendwie, wenn es am schlimmsten war, wenn es in den Haaren hängen geblieben ist, die Jungs haben es dann immer gerne in die Haare geworfen, das war nicht so lustig. Und dann haben wir sie ziemlich geschimpft. Genau. Aber die große Klette bietet uns gut viel schmackhafte Wurzeln, weil sie haben einfach unglaublich große Pfahlwurzeln. Also das heißt, große Klette am besten gemeinsam im Team graben, weil da braucht man ein bisschen Ausdauer. Aber es zahlt sich aus, eine große Klette gegraben zu haben. Die Wurzeln sind wirklich sehr lang, sie sind spindelförmig, sie sind außen grau bis braun und im Innern sind sie weiß und sie wird auch volkstümlich die Grindwurzel genannt, weil sie bei Hauterkrankheiten helfen soll. Das heißt, ja, bleiben wir aber noch bei der Wurzel. Sie ist äußerst ergiebig und sie hat einen sehr hohen Ballaststoffgehalt und demnach ist sie auch sehr sättigend. Also sollte man gerade in der Umgebung keine Nüsse haben, die das absolut beste Survival-Food sind, wenn man mal ein paar Tage nichts gegessen hat, ich rede aus eigener Erfahrung, dann sind die Klettenwurzeln großartig. Die Wurzeln schmecken auch mild und angeblich ähnlich der Schwarzwurzel. Ich sage mal, das sind Beschreibungen, die wir alle haben können. Für mich schmeckt sie ja noch am ehesten wie eine Schwarzwurzel. Ich glaube, die Beschreibung kommt auch daher, weil wenn wir Wurzeln kennen, jetzt so die eher mild und geschmacksneutraler sind und sanfter im Geschmack, dann entspricht das in etwa der Schwarzwurzel. Lassen wir es einmal so stehen. So, was beinhaltet diese Wurzel? Mineralstoffe, auch wieder Inulin, Fettsäuren, Tannine und Phosphor. Sie haben eine antibiotische Wirkung auch wieder und blutzuckerreduzierend. Vielleicht kennt sie das, das wurde früher auch schon immer das Klettenwurzelextrakt für die Männer, weil es haarwuchsfördernd sein sollte. Es soll auf jeden Fall dem Haarausfall entgegenwirken. Und bei schuppiger Haut wirkt sie recht gut und bei Ekzemen soll sie auch wirken. Bei Ekzemen habe ich es noch nicht ausprobiert. Bei schuppiger Haut, wie gesagt, ist es ganz, ganz unterschiedlich, wie die Haut, also gerade Hautgeschichten, denke ich einmal, sind nicht immer nur von außen zu bereinigen. Aber unterstützend kann es wirken. Was auch sehr spannend ist, ist harntreibend. Also Achtung, wenn ihr am Abend viel Klettenwurzel esst, dann, und dann in einem Zelt übernachten wollt vielleicht, und es ist auch gerade noch kalt in der Nacht, dann würde ich nicht zu viel davon essen, weil sonst muss man in der Nacht aus dem warmen Schlafsack raus und das ist nicht so fein. Genau, sie hilft auch innerlich eingenommen bei Harnwegsbeschwerden. Du kannst die Wurzel in den Eintopf mitkochen und dünsten. Und sie soll sogar in Form von Tee blutreinigend wirken, die Leber und die Galle anregen. Und bei Rheuma und Gicht kann sie dich auch unterstützen. Fragen? Gut. Ich liege gut in der Zeit. Dann haben wir noch die Disteln. Die Disteln sind super spannend. Disteln sind deshalb spannend, weil ich finde, sie schmecken gurkig. Ich mag Gurken. Du kannst alle Disteln essen. Es gibt keine giftige Distelwurzel. Das ist schon einmal großartig. Und das Einzige, was du beachten musst, ist, dass die Wurzeln nicht verholzt sind, weil sonst wird das Ganze ziemlich zäh. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die wilde Karde gehört auch zu den Distelnarten. Aufgrund des Aussehens wird sie den Disteln zugeordnet. So, die bekannteste Distel ist wohl die Mariendistel, die leberreinigend wirkt und bei Gallenerkrankungen helfen soll. Die wilde Karde eben, sage ich auch aus eigener Erfahrung, unterstützt bei Borreliose. Habe ich 2 Jahre lang Karbentinktur genommen. Wie gesagt, mit Pausen, habe aber auch noch andere Dinge dazu gemacht und muss sagen, das hat wirklich unterstützend sehr geholfen. Es hat zumindest mir insofern geholfen, als dass es die Borrelien so weit hervorgeholt hat, dass ich endlich diesen Kreis dann hatte. Und als ich diesen Kreis hatte, dann habe ich Antibiotika genommen und damit waren alle Symptome weg. Ich habe vorher jahrelang an Schmerzen am ganzen Körper gelitten und mich dann 2 Jahre lang mit Schwitzen und Karde dann endlich, weil ich hatte mehrere Borrelien, also schon ältere, nachgewiesen, war das dann wirklich eine große Hilfe und seither bin ich symptomfrei. Also es hat gut unterstützt. Die Kohlkratzdistel ist auch ein sehr beliebtes Gemüse im Frühjahr. Da nimmt man die Blätter, kannst du für Eintöpfe verwenden und die Wurzel ist leicht bitter, aber wie gesagt, du kannst die ganze Pflanze essen. Und was spannend ist, früher wurde die Wurzel getrocknet und gemahlen und dem Mehl beigefügt. Manche sagen, dass die Wurzel ähnlich wie Topinambur und Schwarzwurzeln schmeckt. Für mich hat sie sehr gurkig geschmeckt. Aber bitte am besten, wie gesagt, selber ausprobieren. Was ich dir bei dieser Ernte empfehle, sind Handschuhe oder mit einem Geschirrtuch vorher die Blätter abzureiben, weil sie einfach sticht. Distel halt. Malefiz. Malefiz hat eine lange Geschichte, auf die ich jetzt nicht so genau mehr eingehen kann, aber ich möchte sie euch kurz erzählen. So, da kommen wir daher. Und zwar ist im Mittelalter das Malefizpulver gerne verwendet worden und Male, also gegen alles, was böse ist. Die Menschen waren sehr, sehr abergläubisch. Und die schwarze Katze von rechts und weiß ich nicht, und der Grashüpfer von links und was nicht alles böse war. Also da war einfach viel Angst im Raum. Und es war auch sehr verbreitet dann mit diesem Hexentum, dass jeder den anderen irgendwie verflucht. Und da hat das Malefizpulver seinen Einsatz gefunden. Und das ist dann, der größte Anteil war immer die Nelkenwurz. Die war das Schutzkraut schlechthin. Und so hat es eben das Pulver gegeben. Das hat man zum Beispiel in Tees gemischt. Man hat es Kindern gegeben, um sie vor Beschimpfungen, Beschreiungen, so hat man das früher genannt, Verfluchungen zu schützen, aber auch sich selbst zu befreien vor sämtlichen Flüchen etc. Also ein Schutz vor bösen Geistern, Flüchen, Besprechungen und dergleichen, auch Krankheiten. Weil, wie gesagt, sie hat ja auch unterstützt, also sie gerade Magen-Darm-Geschichten. Und das war oft dann, wenn die Menschen ihre Säfte verloren haben, dann haben sie halt früher wirklich oft geglaubt, sie sind verflucht worden. Und das Malefizpulver soll aus Johanniskrautblüten, Tausendgüldenkraut, Eisenkraut, etwas Salz, Engelwurz, Heilzieht und noch vielen anderen Kräutern und eben mit dem größten Anteil an Nelkenwurz vermischt worden sein. Das Rezept kriegt ihr da von mir. Ich schicke euch dann auch noch den Link dazu, wo die Celtic Garden hat sich das sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Dann habe dieses Pulver auch in ein Amulett gegeben als Schutz. Das heißt, ich habe zum Beispiel sowas hier, das ist auch ganz cool. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Sieht man das? Warte mal. Was jetzt? Sieht man nichts, gell? Höher? Also das ist eine kleine Ampulle. Ampulle? Fiole. Schon zu viel geredet heute. Die habe ich befüllt mit Johanniskrautöl, aber man kann sie eben auch, du kannst ein kleines Fläschchen nehmen, was auch immer, und kannst da dein Amulett machen. Du kannst auch einen kleinen Medizinbeutel nehmen und da dein Schutzpulver zusammenstellen. Ich empfehle dir, und so wie ich auch von allen meinen Lehrern und Lehrerinnen gelernt habe, verbinde dich mit den jeweiligen Pflanzen, das ist genauso wie mit den Krafttieren, ja. Verbinde dich mit den Pflanzen und finde für dich heraus, was tut dir gut und was ist wirklich deins, ja. So, und informiere dich, ob es keine Giftpflanze ist, das macht Sinn. Es gibt aber sehr wohl, ich habe eine Schülerin von mir, die hat sich jetzt mit dem Seidelbast ein Jahr lang schon stark verbunden und die hat sehr wohl, also eine Fiole, wo der Seidelbast drinnen ist, aber sie würde sie nicht auf der Haut tragen, jetzt so direkt, vielleicht in einem Beutel wäre es nicht so produktiv, ja? Aber in einer Fiole drinnen ist das jetzt nicht so schlimm. Die hat sich eine Tinktur daraus gemacht und vom Seidelbast ist diese Tinktur auf sich. So. Du kannst auch eine Malefizräucherung machen, auch hier wieder zum Schutz. Das ist alles immer zum Schutz. So, und dann gibt es etwas, was unglaublich spannend ist, und das ist der Teriak. Der Teriak wurde das erste Mal vor über 2000 Jahren schon erwähnt. Und der soll im Prinzip das Lebenselixier schlechthin sein und den Tod verhindern. Die Geschichte ist die, dass damals jemand, ein König, glaube ich, war es, der wollte sich umbringen und mit einem Gift. Und anscheinend war da aber diese Teriak-Mischung drinnen und er ist und ist einfach nicht gestorben. Und 1882 ist dann das zum ersten Mal dieses Teriak-Rezept im deutschen Arzneibuch aufgerufen worden, erschienen und hat dann immer wieder ganz eigenartige Ausformungen angenommen, weil es teilweise in diesen 2000 Jahren dermaßen geboomt hat, dass es Zeiten gab, wo es sogar bis zu 300 Inhaltsstoffe hatte, ja, die auch teilweise tierischen Ursprungs waren, also wo dann Schlangenhaut und ich weiß nicht, was alles drinnen war. Ich kann euch jetzt nur ganz kurz erzählen, was in diesem deutschen Arzneibuch 1882, auch dieses Rezept bekommt ihr dann, wie dort das Rezept lautet. Und zwar Es fängt schon spannend an. Ein Teil gepulvertes Opium. Dann 3 Teile spanischen Wein. 6 Teile Angelika-Wurzel. 4 Teile virginische Schlangenwurzel. 2 Teile Baldrianwurzel. 2 Teile Meerzwiebel. 2 Teile Zitwa-Wurzel. 9 Teile Zimt. Und dann wird es lecker. 1 Teil Kardamom, 1 Teil Myrrhe. 1 Teil Eisenvitriol und 72 Teile Honig. Also süß muss es sein, sonst kriegt man das wahrscheinlich nicht mehr runter. Und das lässt man dann einen Tag lang unter gelegentlichem Umrühren mazerieren. Und dann wird es mit den also zuerst wird das Opium mit dem spanischen Wein einen Tag lang eben umgerührt und mazeriert. Und dann werden die anderen Bestandteile dazu gemischt. Und diese, sie nennen es dann, diese braune Latverge ist an einem kalten Ort aufzubewahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut schmeckt. Und wie auch immer es wirkt, es gibt auch ein aktuelles Rezept. Da schaut das Ganze schon ein bisschen anders aus und ein bisschen gesünder, glaube ich. Weil da ist Angelika-Wurzel, Baldrian, Zimtrinde, Zitwa-Wurzel, Kardamom und Myrrhe drinnen und das war's. Ja, aber wie gesagt, es gab auch Krötenschleim und Schlangenhaut und wie sie alle nicht heißen. Also Likörwein, Honig, Entschuldigung, und Eisenvitriol ist auch noch drinnen. Und ja, man sagt, dass also das Fazit aus diesem Forschungsteil ist, und ich habe euch auch diesen Link da gegeben, was wirklich lustig ist, dieses Theriak-Rezept hat in der Tradition als Gegengift einiges mit Unsterblichkeit zu tun, weil die Rezeptur an sich unsterblich zu sein scheint. Weil wie gesagt, er hat jetzt schon 2000 Jahre überlebt. Und was spannend ist, sie hat sich diesen Zeiten angepasst, ja, und damit eben so lange überlebt. Und auch heute wird der Theriak noch hergestellt und ist auch Bestandteil von den beliebten Schwedenkräutern. Wer hätte das gedacht? Also, und wir werden sehen, wie unsterblich dieses Rezept ist. genau. Und wie lange es noch weiterleben wird. Deswegen habe ich es mit euch geteilt, auf dass ihr es weitertragen und ausprobieren möget. Alles klar. So. Meine Frage an euch, wie geht's euch? Was nehmt ihr mit? Habt ihr noch Fragen? Könnt gern reinpoppen. So.
Also Fragen habe ich keine. Mitnehmen tue ich jetzt schon sehr viel. War ohne Skript. Also war super interessant. Und danke für das.
Danke.
Also ich habe prinzipiell schon noch eine Frage, inwieweit
kann ich... Hör dich ganz leise.
Ich versuche mal das Mikro zu suchen. Ist besser? Hallo? Okay. Das ist immer die Schwierigkeit mit meinem Mikro. Ich werde es einfach mal der Babel streichen.
Ganz ruhig nur, weil ich kann leider Geschriebenes nicht sehen.
Na, ich schicke immer schon Barbara, die Barbara hört man ja gut. Ja, es geht eigentlich um mein Kind. Ja, inwieweit ja? Kann ich das am Zweijährigen geben und wie muss ich dann die Verdünnung ändern?
Also es ist ganz, ganz wichtig, Nummer 1, Tinkturen auf keinen Fall einem Kind unter 6 Jahre zu geben, weil alle Alkoholiker, also Alkohol einfach von der Leber unter 6 Jahren nicht bearbeitet werden kann. Nummer 2, am besten immer nur in Form von Tee und dann auch gut beachten, was möchtest du deinem Kind geben? Und warum? Ja, hast du jetzt konkret etwas, was du gerne deinem Kind geben möchtest?
Ja, für die Immunabwehr wäre halt super. Ja, weil jetzt gerade außer krank nur krank und irgendwas, was ihn wirklich stärken könnte, das wäre halt super.
Also ich glaube, an sich zur Immunstärkung bei Kindern ist einfach einmal ganz wichtig, dass wir alle miteinander viel rausgehen. Mhm. Ja. Einfach viel draußen sein, auch im Dreck wurzeln. Aber ich schätze dich mal so ein, wenn du mit der Babsi befreundet bist, dass ihr das eh macht. Genau, eine gesunde Ernährung, schätze ich einmal, ist auch da. Und das Immunsystem gerade zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr, so wie ich das eben auch bei meinen Kindern erlebt habe, das braucht seine Zeit, bis es sich einmal stärken kann. Und es braucht auch diese Konfrontation, damit es überhaupt diese Abwehrstoffe aufbauen kann. Gell? Mhm. Also wenn dein Kind öfters krank ist, dann hab keine Angst um ihn, sondern stärk ihn. Ich habe das immer schön gefunden. Mein Vater hat dann zu den Kindern gesagt, wenn sie Halsweh oder Husten gehabt haben, dann sind sie gelegen. Also die waren wirklich viel krank, auch so zwischen 2 und 4 Jahren. Eben diese ganzen spastische Bronchitis, richtig schwere Sachen teilweise, auch spastische Bronchitis und Magen-Darm-Geschichten, die oft über Wochen gegangen sind. Und das war auch schon, wo ich mal gedacht habe, um Gottes Willen, die armen Kinder. Und jetzt haben sie ein Immunsystem wie 2 Bären. Ja, also der war so lieb und der hat mir dann etwas mitgegeben, was ich meinen Kindern und auch gern euch mitgebe, wo sie gesagt haben, ja, stell dir vor, schaut, das sind diese kleinen Maxalern und die tun jetzt den Hals streichen, damit das alles da fit wird. Also auch so unterstützen das Immunsystem. Und du kannst natürlich, aber weißt du, das ist auch individuell. Manche Kinder mögen scharf, andere Kinder mögen lieber mild. Du hast hier die Inhaltsstoffe und du kannst immer ein bisschen was zum Tee dazu tun. Aber es gibt so viele gute Tee, ich schwöre auf Spitzwegerich, auf den Toast, ja. Also gerade was Atemwege betrifft. Ich schwöre auf die Schafgarbe, ja. Also da würde ich eher zu solchen Sachen greifen. Und die Wurzeln, da macht er einen feinen Eintopf einmal, probier dich aus, ja. Dann schau mal, ob dein Kind das isst. Also testet es mal, mischt es auch mit anderem Wurzelgemüse, gell? Genau, und dann probiert es euch aus, weil das ist ja doch nicht so gewohnt auch, gell? Also das ist schon auch etwas, ich würde jetzt nicht mein Kind zum Beispiel oder mich selber sofort auf Survival-Nahrung umstellen, weil wir sind einfach ganz anders aufgewachsen, gell? Und je nachdem hinzufügen, wenn du Nahrung schon als Medizin betrachtest, dann hast eh alles, was du deinem Kind immununterstützend bieten kannst. Mhm. Hast du noch Fragen?
Danke.
Ist das damit beantwortet? Soweit. Okay, danke. Kerstin, Patricia, wollt ihr noch was sagen? Oder Melissa?
Ja, ich möchte mich auch einfach bedanken. Es hat mir sehr gefallen. Ich habe auch jetzt schon ohne Skript schon sehr viel mitnehmen können. Und vor allem deine persönlichen Geschichten haben mich auch sehr berührt und finde ich sehr schön, dass es nicht so theorielastig ist, sondern dass da ganz viel Persönliches drinnen ist. Danke.
Gerne. Danke dir, Melissa, fürs Zuhören und dabei sein.
Ja, ich fand es auch sehr interessant. Du hast es auch sehr gut rübergebracht, nicht so trocken, sondern sehr natürlich auch. Danke dafür.
Ja, danke dir, Kerstin.
Da kann ich mich nur anschließen an alle. Es war echt, die persönlichen Geschichten gefallen mir immer am besten. Und das war echt cool und ich freue mich schon, weil ich habe auch so viel Nelkenwurz im Garten. Und da werden wir jetzt einmal eine ausgraben.
Schön, super.
Danke.
Danke dir, Patricia. Gut, das passt jetzt auch gut, weil ich mache das recht gerne immer, wenn das für euch auch so in Ordnung geht. Also das ist, ihr habt mich jetzt einmal kennenlernen dürfen, die mich noch nicht kennen. Das ist meine Art, mein Wissen weiterzutragen. Ich trage kein Wissen weiter, das ich nicht selbst erfahren habe. Okay? Und deshalb ist es halt auch immer mit Geschichten verbunden und das ist für mich so der native Weg, wie wir gemeinsam lernen können, einfach übers Geschichten erzählen. Genau. Und ich mache den Abschluss immer schon vorher, weil danach gibt es dann eine Meditation, die wir jetzt dann machen werden, wo du mitmachen kannst. Und wenn du das nicht möchtest, dann kannst du dann aussteigen. Und das ist der Abschluss. Also es gibt dann nachher nicht mehr den Abschied, sondern das war jetzt im Prinzip unsere Abschlussrunde. Was ich euch noch sagen möchte, ist am 1. Dezember, kleiner Hinweis, wird es das nächste Webinar geben. Wuppdiwupp, und zwar übers Räuchern. Wenn dich das interessiert, genau, dann gibt es das Webinar übers Räuchern. Und am 21. Dezember verzeiht mir meine Sprachfehler heute, ich habe schon wirklich viel geredet. Am 21. Dezember starten wir mit der Rauhnachtsbegleitung. Das ist heuer schon das dritte Jahr. Schön, bist du wieder dabei. Cool. Wo wir gemeinsam ins neue Jahr gehen mit Naturmentoring-Routinen, das heißt mit Naturverbindung, wenn man so möchte, einer kleinen Visionssuche. Und wir tauschen uns auch immer aus. Und ich bin in dieser Zeit von 21. Dezember bis 4. oder 6. Januar stehe ich euch auch zur Verfügung per E-Mail, wenn ihr Fragen habt. Und wir treffen uns einmal in der Woche am Abend und tauschen uns aus. Und ich freue mich schon. Es wird sicher wieder voll fein. Genau. Ja, so, damit lade ich dich ein. Mach es dir bequem. Schau dazu, dass du vielleicht, du kannst auch jetzt deinen Bildschirm dann abschalten. Ich winke euch noch einmal freundlich zum Abschied. Mach es dir bequem. Ciao, ciao. Mach es dir bequem. Schau nur, dass du nicht einschlafst. Ja, du kannst dich hinlegen, du kannst dich hinsetzen, so wie es für dich fein ist. Nimm dir eine Decke, falls dir kühl ist. Und dann, wenn du möchtest, streck dich mal ein bisschen, klopf dich ein bisschen ab. Dehn dich. Und dann lassen wir den heute für mich sehr ereignisreichen, vielleicht auch für dich sehr ereignisreichen Tag ausklingen. Die ganzen Informationen und das alles, was jetzt da im Kopf ist, das darf jetzt alles einmal absinken. Und dann komm an in deinem Körper. Reib noch einmal über dein Gesicht, wenn du magst. Mach dir noch ein bisschen deinen Kopf. Nimm deinen Körper so richtig wahr. Spür die Unterlage, auf der du bist. Für deinen Rücken, wo er lehnt, dein Gesäß und deine Beine, deine Fußsohlen, je nachdem, ob du sitzt oder liegst. Und spür, wie Mutter Erde dich trägt. Du bist gehalten und du bist getragen. Oh ja. Und dann nimm einen tiefen, tiefen Atemzug bis tief in den Unterbauch hinein. Blas ihn richtig auf deinen Bauch. Atme noch ein bisschen mehr ein und noch ein bisschen. Und stoße diese Luft wieder aus, indem du den Nabel bis zur Wirbelsäule drückst. Genau, das kannst du richtig laut auch machen. Also dann atmen wir noch einmal die Entspannung ein. Und die Anspannung ausatmen, richtig rauspressen. Und noch einmal tief einatmen, die Entspannung einatmen. Und loslassen, ausatmen. Und ausatmen, alles raus, was rausgeht. Und dann atme wieder ganz normal in deinem Rhythmus. Gib deinem Körper die Erlaubnis, sich zu entspannen. Auch deinen Gedanken die Erlaubnis, sich zu entspannen. Kannst dir vorstellen, sie sind wie Steine, die langsam absinken im Wasser und sich ausruhen dürfen. Mach das ganz frei von Druck, du musst dich nicht perfekt entspannen, sondern das, was jetzt möglich ist. Fühle diese Entspannung, fühle die Leichtigkeit und fühle die Verbindung zur Erde, wie sie dich trägt, wie sie dich hält. Und dann stell dir vor, du stehst barfuß auf einem Platz, vielleicht auf deinem Lieblingsplatz, einer Wiese, am Strand, am Berg. Du stehst dort barfuß und spürst die warme Erde unter deinen Fußsohlen. Spürst eine sanfte Brise auf deiner Haut. Und das Wetter ist ganz wunderbar für dich. Es hat genau die richtige Temperatur. Vielleicht rauscht das Meer, vielleicht singen die Vögel. Und du spürst diesen Halt der Erde unter deinen Füßen. Und du spürst, von oben ein Licht in deinen Körper, in deinen Kopf, in das Scheitelchakra hineinfließt, ein helles, feines, warmes Licht. Und es durchflutet deinen Körper. Ganz sanft rinnt es wie Wasser in deinen Körper, durch deinen Körper und um dich herum. Kopf und Schultern, Brust und Rücken, Bauch, Gesäß und Becken. Oberschenkel und Unterschenkel. Knöchel, aber Füße und Zehen. Lass es rinnen in deinem Tempo, so wie es für dich angenehm ist. Und spüre, wie dieses Licht nun langsam auch in die Erde fließt, durch deine Fußsohlen. Und du es betrachten kannst wie feine Wurzeln. Langsam, ganz langsam sinkt dieses Licht durch deinen Körper, in die Erde und verbindet sich mit all den Wurzeln, aller Pflanzen, Pilze, aller Bäume, mit den sichtbaren und unsichtbaren Wurzeln aller Lebewesen. Und es bildet sich ein wunderbares Lichtnetz. Ein wunderbares, heilsames Geflecht, Es zeigt dir, dass du mit allem verbunden bist, dass du nicht alleine bist. Verbunden mit allen Zeiten. Mit dem, was war, mit dem, was ist und mit dem, was sein wird. Was sein kann. Und vielleicht siehst du dieses pulsierende Herz der Erde, das all diese Wurzeln nährt, zusammen mit dem Licht der Sonne, zusammen mit all den Wassern, zusammen mit dem Winden, den du spürst auf deinem Haut. Und dieses Licht reinigt. Es reinigt dich, fließt in die Erde, kompostiert dort, was dir nicht mehr dienlich ist. Kompostiert dort, was der Erde nicht mehr dienlich ist und steigt wieder auf. Und erfüllt so einen heilsamen Kreislauf. Genieße diesen Fluss. Genieße die Verbundenheit, die Geborgenheit, das Getragensein. Lass einfach los. Du musst es nicht analysieren, zerdenken. Einfach beobachten, liebevoll beobachten. Wir bedanken uns bei der Erde. Wir bedanken uns bei unseren Ahnen. Wir danken dem Licht, dem Feuer, der Dunkelheit, dem Wasser. Wir danken unseren Begleitern. Wir danken unseren Körpern, unseren Seelen. Wir bedanken uns bei der großen Liebe, die alles verbindet, dem Göttlichen, wie auch immer du es nennen magst. Nimm noch einmal dieses Gefühl der Verbundenheit, des Getragen und Geborgenseins in dich auf. Komme dann langsam wieder in deinem Körper an. Bewege deine Zehen und Finger. Wenn du möchtest, halte deine Hände noch kurz vors Gesicht. Bevor du dann deine Augen öffnest. Und dann sage ich noch einmal vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Zuhören. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Feedback per Mail schicken wollt. Und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Alles, alles Liebe und gute Nacht.